den wir jetzt gehört haben, warum Embedded Linux-Systeme so toll sind, erklärt uns jetzt Andreas Klinger, wie wir denn zu einem Embedded Linux-System kommen. So, herzlich willkommen, Andreas Klinger.
Ja, herzlich willkommen in meinem Vortrag, wie komme ich zu einem Embedded Linux-System, möchte ich Ihnen darstellen, wenn ich jetzt so eine Platine habe, nur Hardware, keine Software, nichts drauf, wird so eine Platine von einem Gerät, was tatsächlich auch eingebaut wird, der Hutschienengerät, das Gehäuse dazu. Wie komme ich jetzt dazu, auf diesem System ein Linux-System, ein Embedded Linux-System draufzubringen? Angefangen von der Hardware, über die einzelnen Schritte bis zum fertigen Linux-System. Ja, als erstes einmal stellt sich die Frage, wie ist ein Embedded Linux-System aufgebaut, wo wollen wir hin? Und dazu möchte ich einmal kurz den Vergleich wagen zwischen Desktop-Server-Linux-Systemen und Embedded-Systemen. Wenn wir so ein fertiges Embedded-Linux-System vor uns liegen haben, uns hier einloggen, mal da drauf gehen, dann sieht es nicht recht viel anders aus als wie ein Desktop-Server-System, zumindest von der Shell. Wir haben einen Bootloader, der das Ganze startet. Wir haben einen Linux-Kernel, der auch aus der gleichen Source-Code-Basis entspringt wie ein Embedded-Kernel. Wir haben das Root-File-System, unsere Sammlung von Programmen, Tools, Utilities. Wir haben unsere Dämonen als Hintergrundprozesse. Ja, was ist aber jetzt besonders an diesem Embedded-Linux-System? Erst einmal die Hardware-Architektur. Wir haben sehr viele unterschiedliche Hardware-Architekturen, haben wir vorhin schon gehört. Wir haben Limitierungen. Wir haben diese Platine, so wie diese Platine hier liegt, so ist diese zu verwenden. Jetzt, wenn wir unser System fertig gebaut haben und wir stellen fest, ja, Speicher ist ein bisschen knapp. Was tun wir bei unserem Desktop-System? Wir fahren irgendwo hin, holen uns einen neuen Speicherriegel, schieben den rein, voll erledigt. Was tut derjenige, der dieses Embedded-System, stellen Sie sich vor, hier eingebaut macht, was soll der tun? Einen Lötkolben nehmen, den Speicher rauslöten, einen größeren reinlöten? Wahrscheinlich nichts. Also, so wie das System gebaut ist, so wie wir das ausliefern, so ist es zu verwenden. Und so muss das auch, wie wir vorhin auch gehört haben, über längere Zeit, über 10, 15 Jahre hinweg verwendbar sein. Also, wir müssen mit den Hardware-Ressourcen, mit den Limitierungen, wie sie einmal gebaut wurden, zurechtkommen. Auch über lange Zeiträume hinweg. Verfügbarkeit im autonomen Betrieb, haben wir auch vorhin schon gehört. Das Teil, das ist hier ein Hutschienengerät, das hängt irgendwo in einem Schaltschrank. Ja, da drinnen läuft es. Als Interface gibt es ein paar Leuchtdioden. Ja, Netzwerkschnittstelle kann man sich drauf einloggen mit SSH, vielleicht eine serielle Konsole, das war's. Aber es gibt keinen, der davor sitzt, das System hegt, pflegt, streichelt. Was tun Sie bei Ihrem Desktop-System, bei Ihrem Server-System? Da haben Sie die Funktion, und nicht nur die Funktion, auch den Menschen als Administrator, der das System anschaut, der versucht, Fehler zu erkennen, der versucht, dann, wenn Probleme auftreten, das zu lösen. Gibt es das hier in dem Embedded-System auch? Sitzt vor dem Schaltschrank, wo dieses Teil eingebaut ist, jemand, der schaut, ja, was haben wir denn heute, ne? Wo zwickt es denn jetzt wieder? Ne? Wahrscheinlich nichts. Also das Teil muss laufen, auch über lange Zeiträume hinweg, wie wir vorhin im Vortrag auch gehört haben, auch 1,5 Jahre, auch viel längere Zeiträume muss das stabil laufen. Also ich kann hier nicht eingreifen. Die Funktion des Administrators gibt es nicht. Es sitzt keiner davor. Echtzeitanforderungen, ganz ein wichtiges Thema. Sehr häufig haben wir im Embedded-Bereich die Anforderung, dass unser System deterministisch reagieren muss. Heißt, es muss klar sein, was passiert, wenn ein Ereignis an unserem System anliegt. Beschäftigt sich das System weiterhin mit irgendwelchen peripheren, unwichtigen Dingen, zum Beispiel ja, macht irgendwelche Ausgaben für den User, tut irgendwelche Daten für den User aufbereiten, oder kümmert sich unser System um die Echtzeitanforderung, um das Ereignis, um etwas Sicherheitskritisches? Ist es in der Lage, umzuschalten, den Modus, und zu sagen, jetzt ist Echtzeitfall oder nicht? Ganz eine wichtige Anforderung. Ein weiteres Thema, Systemupdate im Feld. Auch das ist typisch für einen Embedded-Bereich. Sie haben das Teil irgendwo eingebaut und dieses Teil soll irgendwann eine neue Software bekommen. Wie machen Sie das? Auf der ganzen Welt verteilt, diese Geräte haben von mir aus eine Einwählverbindung oder auch eine Netzwerkverbindung, aber da können Sie nicht mehr rumfahren und die Systeme updaten, ne? Einen Techniker umschicken, der jedes System updatet, das ist nicht mehr durchführbar, nicht mehr machbar. Ja? Weiteres Thema, Reproduzierbarkeit des Komplettsystems. Wir müssen in der Lage sein, unser System so zu reproduzieren, wie es gebaut wurde. 1:1. Stellen wir uns vor, wir haben da drauf einen Flash, der ist nicht besonders üppig ausgestattet, vielleicht ein bisschen knapp. Wir bauen auf diesem Massenspeicher unseren Linux-Kernel, bauen unser Root-File-System und wir stellen das System neu. Ja, und weil wir jetzt auf einem anderen Rechner kompilieren und andere Libraries haben, dann andere Include-Dateien, passiert es uns, jetzt hat es nicht mehr Platz. Was tun? Anforderung nicht erfüllt. Wir müssen das auch über lange Zeiträume hinweg komplett 1:1 wieder herstellen können, so wie es gebaut wurde. Auch das eine typische Anforderung für den Embedded-Bereich, wie wir es im Desktop-Server-Bereich nicht, zumindest nicht in diesem Maße kennen. Und als letzten sehr, sehr wichtigen Punkt, wir alle haben dann in unserem Rechner, in unserem Notebook, in unserem PC-System einen Massenspeicher, meistens einen Magnetspeicher. Magnetspeicher für Embedded-Systeme sind sehr selten. Meistens wird ein elektronischer Speicher, ein Flash-Speicher eingesetzt, Managed oder Unmanaged Flashes, es gibt zwei verschiedene Typen davon. Auch das ist eine Besonderheit mit den damit einhergehenden Constraints, was man bei Flash-Speichersystemen haben, müssen wir natürlich berücksichtigen. Ja, also was soll unser Embedded-System sein? Wir wollen ein kleines, ein auf unsere definierten Aufgaben reduziertes Linux-System bauen. Wir verkaufen im Embedded-Bereich nicht das Linux-System, so wie hier so Ubuntu-CD. Wenn Sie die Ubuntu-CD nehmen, dann kaufen Sie ein Linux. In vollem Bewusstsein stecken Sie diese Linux-CD, diese Installations-CD, Live-CD, was auch immer, in Ihren Rechner rein und installieren das Linux. Hier kauft jemand ein Produkt. Der weiß möglicherweise gar nicht, dass ein Linux drinnen sein soll. Vielleicht soll er es gar nicht wissen. Gibt es auch. Aber zumindest soll er nicht damit in Berührung kommen. Er soll nicht derjenige, der das Produkt benutzt, derjenige sein, der es auch administrieren muss. Es muss einfach laufen. Und was der User sieht ist, das Teil geht nicht und sagt, Scheißklump. Funktioniert nicht. Was da dahinter steckt, dass vielleicht irgendwo eine Konfiguration nur anzupassen wäre, hilft uns nichts. Ne? Ergebnis ist, es funktioniert nicht. Also wir haben hier ein Produkt und nicht ein Linux-System. Ein Produkt, wo ein Linux drinnen steckt, ein Embedded Linux, sehr wohl, aber eben nicht ein System, wo wir implizit auch die Rolle des Administrators erwarten. Und deswegen, weil die Anforderungen hier auch wie im Embedded-Bereich haben wir gesehen, verschiedene Hardware, verschiedene Größen von unserem Massenspeicher, verschiedene Typen, bei jedem System anders sind, gibt es die eine Distribution, so wie hier in Ubuntu, ne, oder in Debian, ne, kann man sagen, geht eigentlich immer im Desktop-Bereich, Server-Bereich, die eine Distribution, die alles abdeckt, in allen Fällen, gibt es so nicht. Und deswegen auch das Thema, wie komme ich zu einem Embedded-Linux-System. Wir werden am Ende des Vortrags sehen, es gibt doch ein paar Ansätze, die in Richtung Distribution gehen, was von Debian unterstützt werden, was in die Richtung geht, aber bestimmt bei weitem nicht das abdeckt, was wir von einer klassischen Linux-Distribution kennen oder auch erwarten. Ja, wie sieht unser Linux-System aus? Ich habe hier mal den statischen Aufbau kurz dargestellt. Wir haben hier einen Bootloader, wir haben einen Linux-Kernel und wir haben unser Root-File-System. Bootloader hat die Aufgabe, die Low-Level-Initialisierungen von unserem Board durchzuführen, Multipurpose-Pins einzustellen, Timing von unserem Speicher, Speicherorganisation einzustellen, also all diese ganzen Low-Level-Geschichten, die gleich nach dem Einschalten richtig programmiert, richtig eingestellt sein sollen. Und vor allem, wie der Name schon sagt, Bootloader, er hat die Aufgabe, den Linux-Kernel an den Start zu bringen, den zu laden. Die Hauptaufgabe. Also Linux-Kernel ins RAM zu kopieren, möglicherweise in den RAM-Disk ins RAM zu kopieren, dem Kernel vielleicht noch irgendwelche Daten, Parameter oder einen Device-Tree mitzugeben. Aufgabe vom Bootloader. Wenn der Bootloader abgeschlossen hat, geht es weiter mit dem Linux-Kernel, der Bootloader als laufende Instanz, laufende Einheit, wenn man so will, verschwindet. Es geht weiter beim Linux-Kernel. Der Linux-Kernel initialisiert sich selber, seine zentralen Einheiten, Memory Management, Scheduling, Interprozesskommunikation, lädt die ganzen Treiber, initialisiert die ganzen Treiber, Dateisystemtreiber, Flash-Treiber, Protokoll-Stack und dergleichen mehr, bis am Ende der Linux-Kernel unser Root-File-System mountet und in diesem Root-File-System den ersten Prozess, unseren Init-Dämon startet. Und damit ist auch der Boot-Vorgang für den Linux-Kernel abgeschlossen. Der aktive Vorgang ist abgeschlossen. Es geht weiter beim Init-Dämon. Init-Dämon startet dann Dämonen, mountet Filesysteme, öffnet uns eine Login-Shell und so weiter. So wie wir es auch von Desktop-Server-Systemen erkennen. Also hier die Sichtweise, die statische Sichtweise, wo wollen wir hin, was soll auf unserem Massenspeicher drauf sein, wie soll der aufgebaut sein. Ja, wie kommen wir jetzt zu unserem Linux-System? Es gibt auch hier viele Wege nach Rom. Was ich Ihnen hier vorstellen möchte in den nächsten Folien, ist die klassische Vorgehensweise mit einer Cross-Development-Toolchain. Mit dieser Cross-Development-Toolchain generieren wir dann die Softwarekomponenten, Bootloader, Linux-Kernel. Wir laden den Bootloader dann über JTAG und mit dem Linux-Kernel inklusive RAM-Disk generieren wir dann das endgültige Linux-System, erstellen das Root-File-System mit dem Flash-File-System, also die ganz klassische Vorgehensweise. Bestimmt nicht die einzige, aber wenn man so will, ja, ein Klassiker. Ja, damit jetzt der ganze Vortrag nicht zu abstrakt wird und nicht zu sehr irgendwo im Nebel rumstochert, habe ich ganz konkret eine Hardware genommen. Diese Hardware hier, die wird tatsächlich auch in Geräten eingebaut, bis das Gehäuse dazu. Und ich denke, es ist für den Zuhörer wichtig, einen Bezugspunkt zu haben. Ich habe jetzt einfach diese Hardware genommen als Bezugspunkt und derjenige, der dann auf seiner eigenen Hardware das macht, wird mit Sicherheit Abweichungen nach links, rechts, oben, unten haben. Aber wenn man den Weg kennt, wenn man den roten Faden zieht, wenn man weiß, wo man hin will, ist es meiner Meinung nach sehr viel einfacher, diesen Weg dann auch konsequent zu gehen. Gut. Ja, unser Board ist ähnlich dem Schäferplug. Die anderen Details möchte ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Und das hier soll das Flash-Layout werden. Teil vom Flash für den Bootloader, Umgebungsvariablen für den Bootloader, der Linux-Kernel, Root-File-System und die Anwendungsdaten. Die hier angegebenen Größen sind bestimmt nicht Minimalgrößen für Bootloader, für Kernel, für Root-File-System, sondern sind für den Entwicklungsprozess gedacht, für ich möchte noch ein bisschen rumspielen können, möchte dieses oder jenes ausprobieren können und wenn dann das System einmalig erstellt wird, wird man sich hinsetzen und schauen, ja, was habe ich wirklich gebraucht und dann natürlich diese Größen anpassen. Gell? Also bitte nicht als minimal notwendige Größen nehmen, sondern als sehr großzügig bemessene Einteilung. So, Toolchain. Als erstes brauchen wir mal eine Cross-Development-Toolchain. Wie kriegen wir die? Wenn wir so ein Embedded Board haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kaufe mir so ein Board und die Toolchain ist dabei. Das ist sehr gemütlich, ne? Nehme diese Toolchain, da ist meistens dann ein README, kopiere diese Toolchain auf mein Linux-System, da steht dann drin ein README, kopieren Sie das nach User, entpacken Sie das dort, setzen Sie ein paar Pfadvariablen aus dem Maus. Wenn Sie hier eine Toolchain bekommen, die auch noch aktuell ist, mit einer vergleichsweise aktuellen Version, wo Sie auch den Rest Ihres Systems kompilieren können, dann ist das gemütlich. Wenn Sie jetzt aber diese Toolchain nicht haben oder selber der Hardwarehersteller sind, ja, dann scheidet dieser Weg aus. Was können wir dann tun? Es gibt eine ganze Reihe von Open Source Tools, die mir eine Toolchain generieren. Was machen diese Open Source Tools? Die laden sich die Toolchain vom Internet runter in den Sourcen, kompilieren einen Bootstrap-Compiler, kompilieren die Libraries, kompilieren die Bin-Utils, kompilieren den endgültigen Compiler und hinten fällt eine Cross-Development-Toolchain aus. Wenn Sie ein Tool finden mit einer darin unterstützten Architektur, ist es nicht sehr viel ungemütlicher. Dauert nur eine Zeit lang, je nach Internetverbindung und Rechnerleistung, bis das kompiliert ist alles, aber wenn das funktioniert, vergleichsweise noch gemütlich. Wenn Sie in diesen Open-Source-Tools jetzt die Toolchain nicht finden, auch nicht mitgeliefert bekommen, ja, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und dazu haben wir heute auch einen meiner Nachreferenten, der diese Erfahrung gemacht hat, ich würde Ihnen sicherlich noch ein bisschen was dazu erzählen. Nur ein Hinweis von hier. Wenn Sie die Toolchain komplett von der Scratch erstellen wollen, finden Sie dabei GNU, also eine kleine Anleitung, wie das geht. Liest sich recht einfach und recht schön. Wenn man es tatsächlich einmal probiert hat oder gemacht hat, stellt man fest, das ist ein richtig langwieriger Vorgang. Und dieser Vorgang führt dazu, dass man sich dann mit Compiler-Optionen, mit dem Assembler und dergleichen auseinandersetzen muss. Es wird ein iterativer Vorgang. Und ja, und wenn man dann nach Wochen, nach Monaten dann eine Toolchain erstellt hat, ja, dann weiß man auch, warum man es davor nicht gefunden hat. Auf einfachem Weg. Ne? Wenn es so einfach wäre, hätte schon jemand vielleicht anders vielleicht gemacht. Gell? Also dieser Punkt, Toolchain from the Scratch, wenn Sie die entsprechenden Ressourcen haben, eine neue Architektur einsetzen wollen oder neue Subarchitektur einsetzen wollen, gibt viele Firmen, was das machen. Es ist in so einem Fall eine gute Idee. Wenn Sie aber die Ressourcen dazu nicht haben, um hier so ein Projekt zu starten, dann empfehle ich Ihnen, zuerst zu schauen, was gibt es, bevor man die Hardware-Architektur einsetzt. Und ein ganz wichtiger Punkt noch, auf passende Version hinsichtlich Kernel und Target achten. Im Kernel gibt es ein README, da steht drinnen, welche Compiler-Version Sie unbedingt mindestens brauchen. Das ist unbedingt zu beachten. Also wenn Sie von Ihrem Hersteller, von sonst irgendwo eine Toolchain bekommen, mit einem 2.95.3er GNU-C-Compiler, ja, ein bisschen alt für einen aktuellen Kernel. Gell? Also das muss zusammenpassen. Ja? Kernel-Version und Mindest-Compiler-Version heißt hier das Constraint. Ja, von diesen vielen Tools, von den vielen Open-Source-Tools, die es gibt, um so eine Toolchain zu erstellen, möchte ich hier beispielsweise eine zeigen. Ich werde jetzt nicht auf die Details von den ganzen Beispielen, was ich hier in den Folien reingemacht habe, auf alle Details eingehen, sondern das ist gedacht für Sie, damit Sie selber sehen, wie ist das hier konkret gemacht. Und Sie können sich auch diesen Vortrag im Internet dann runterladen, unter Linux-Tag. Oh, Entschuldigung. Wo genau, weiß ich nicht, aber ich habe es zumindest hochgeladen schon. Und dann können Sie das nachvollziehen. Ich denke, so als Referenz, als Beispiel, dann mit nach Hause nehmen. Ich verwende hier von den vielen Tools, die es gibt, das Buildroot. Es ist eine subjektive Auswahl. Es gibt viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die ich gerne verwende, habe ich hier dargestellt, damit Sie ein konkretes Beispiel haben. Gell? Und wir nicht zu sehr im Nebel stochern. Also wir entpacken das Teil. Wenn wir eine Default-Konfiguration haben, nutzen wir diese. Wenn wir die nicht haben, ist auch kein Beinbruch. Machen wir einfach das make-config, make, und dann sollte hinten die Toolchain ausfallen, wenn man ja, wenn alles funktioniert. Wichtig ist bei der Cross-Development-Toolchain, dass wir oder dass Sie aufpassen auf das Verzeichnis, wo die hingeneriert wird. Je nach GNU-C-Compiler-Version ist es zwingend notwendig, dass Sie von diesem Verzeichnis, wo das hinkopiert wird, auch die Toolchain verwenden. Oder bei den neuen könnten Sie es auch nachträglich ändern, ist aber nur Arbeit, die man sich auch sparen kann. Gell? Also wenn man hier gleich ein Verzeichnis nimmt, das passend ist für einen selber und auch für die anderen Teammitglieder passend ist. Also ich habe hier User arm Linux genommen, könnte auch ein anderes sein, aber eines, das jeder nutzen kann, tut man sich leichter, spart man sich einen Haufen Arbeit. Gell? Sie können auf keinen Fall diese große Development Toolchain einfach irgendwo anders hinschieben und laufen lassen. Da müssen Sie mindestens dieses SysRoot-Verzeichnis anpassen oder einstellen, als Kommandozeilenoption mitgeben. Das ist zu beachten. Ja? Und deswegen, wenn man es gleich dorthin kompiliert, wo man es auch verwenden will, spart man sich diesen Schritt. Gut, was bekommen wir von dem Build-Root-System noch? Wie der Name schon sagt, es baut ein Root-File-System. Und das ist das, was wir hier auch nutzen wollen, was wir hier auch bekommen. Dieses Root-File-System als Extended-2-Image ist ja, in diesen Build-Systemen vergleichsweise unkritisch, ein Root-File-System. Und die Toolchain sich kompilieren zu lassen und verwenden zu lassen, weil das Root-File-System baut auf der Linux-API auf. Etwas kritischer ist Linux-Kernel und Bootloader, wenn man eine Architektur hat, die noch nicht von dem Build-System exakt so unterstützt wird. Und das ist auch hier bei diesem Board der Fall. Das Board ist ähnlich dem Java-Plug, aber nur ähnlich. Und die Architektur, und wenn wir jetzt als Board Java-Plug eingeben, bei diesem Build-System oder auch bei einem anderen Build-System, das ist jetzt hier nur stellvertretend, dann kriegen wir einen Bootloader für Java-Plug, kriegen wir einen Linux-Kernel für Java-Plug. Das ist aber nicht der, der hier auf Anhieb laufen wird. Deswegen hier die Vorgehensweise, wir generieren mit diesem Build-System die Toolchain und das Root-File-System, den Bootloader und den Linux-Kernel generieren wir abseits davon, unabhängig davon, wenn das dann Kernel und Bootloader gepatcht, angepasst ist, können wir es auch wieder integrieren in das Build-System, jederzeit. Ja. Aber als Entwicklungsschritt beim Start, wenn man nicht original dieses Board hat, ist die Empfehlung des außerhalb zu machen. Gut, das haben wir alles gesagt. So, wie können wir die Toolchain verwenden? Sie setzen ein paar Umgebungsvariablen, Path, Arch, Cross Compile, so sind diese Umgebungsvariablen, dann können Sie Bootloader, Kernel, Anwendungen dafür kompilieren. Ja. Jo, jetzt sind wir soweit, wir haben die Toolchain, wir haben von mir aus die Bootloader-Sourcen, wir haben diese Bootloader-Sourcen einmal kompiliert und jetzt wollen wir auf unserem Stückel Hardware, wo noch keine Software, nichts drauf ist, mit diesem Stückel Hardware kommunizieren. Und die Standardmöglichkeit dazu, die es gibt, ist JTAG und ist das, was hier in dem Bild dargestellt ist. Ja, was ist JTAG? JTAG ist ein Interface, mit dem ich hier auf der Hardware, mit der Hardware kommunizieren kann und es gibt für dieses JTAG-Interface ein Open-Source-Tool, das heißt OpenOCD. Und dieses OpenOCD ist in der Lage, mit einem vergleichsweise einfachen und primitiven Adapter, mit einem FTDI 2232-Chip, finden Sie in den meisten USB-TTY-Umsetzern auch, zu kommunizieren. Also dieses graue Kästchen habe ich hier als auch wieder einer von vielen Herstellern mitgenommen. Dieses graue Kästchen kann auf der einen Seite über USB vom Entwicklungsrechner aus angesteuert werden und auf der anderen Seite, hier das graue Kabel, kommt JTAG raus. Und damit ist man in der Lage, auf diesem Board mittels JTAG ins RAM was reinzukopieren, im RAM eine Anwendung auszuführen, zu debuggen, den Bootloader ins Flash zu schreiben, Flash zu raisen, den reinzuschreiben, und dergleichen mehr. So, wie wird das OpenOCD verwendet? Das OpenOCD selber ist ein Daemon, den sehen wir hier, und dieser Daemon bildet einen Socket-Server. Das ist dieser, ja, sieht aus wie so ein Schweinerüssel, erkennbare Socket-Server. Und zu diesem Socket-Server können Sie sich dann mit einem Telnet oder auch Netcat verbinden. So wie hier im Beispiel. Wir haben unseren Entwicklungsrechner mit diesem Socket-Server, Default Port 4x4 und wir verbinden uns mit einem Telnet, Localhost 4444 und dann können wir in diesem Telnet drinnen dem OpenOCD mitteilen, was ist jetzt zu tun. Also hier als Beispiel in dem Bild Wootinit wäre jetzt eine Initialisierungsprozedur, die ich von dieser Java-Plug-Init-Prozedur kopiert habe und angepasst habe für dieses Board. Mit LoadImage können wir ein Bootloader-Image runterschreiben ins RAM. Der liefert uns dann ab, bei einer Adresse der Bootloader liegt. Und mit Resume ab dieser Adresse, wo das Image hingeschrieben wurde, starten wir, setzen wir den Programm-Counter auf diese Adresse und starten das Board los. Ja? Ja. Für diesen OpenOCD brauchen Sie die USB-Verbindung zu diesem Adapter. Für diese USB-Verbindung braucht man auf der Entwicklungsrechnerseite die LibUSB und auf dieser LibUSB aufbauend die LibFTDI. Die LibUSB habe ich jetzt angenommen, dass die verfügbar ist, dass die auf einem Debian-System zumindest ist die drauf oder kann darauf installiert werden. Die LibFTDI habe ich Ihnen hier dargestellt, auch wieder als Referenz für zu Hause, wie man die bekommt und wie man die einrichten kann. Und das OpenOCD kann man aus diesem JIT-Repository aus klonen, auch das habe ich Ihnen hier als Beispiel, als Startpunkt, wenn Sie so wollen, für Ihr Embedded-System in die Folie mit reingemacht. Wenn Sie dann das OpenOCD verwenden wollen, ist es am einfachsten, ein Skript in dem Verzeichnis, in dem man arbeitet, namens OpenOCD, als Config-Skript, anzulegen. Nehmen Sie einfach ein Board, das Ihrem Board am nächsten entspricht, kopieren Sie diese Datei als OpenOCD-Config-Datei, starten Sie OpenOCD und dann wird dieses Konfigurationsskript als Default-Skript verwendet und dann können Sie sich dazu verbinden und von hier mal dann starten. Gut. Wenn Sie jetzt den Bootloader runtergeladen haben, den losgestartet haben und es kommt nichts, was ist dann? Dann wird man versuchen, wird man bestrebt sein, zu einem Debugger zu greifen. Auch das ist hier mit dem OpenOCD möglich. Es wird dazu ein weiterer, ja, Schweinerüssel, ein weiterer Server-Socket-Port, 4x3, angeboten. Und zu diesem Socket-Port kann sich der Cross-GDB, der ARM-Linux-GDB in unserem Beispiel, verbinden und diesen Port, diesen Socket als Debug-Interface verwenden. Sie haben hier auf diesem Port dieses ME2-Protokoll, das was auch immer vom GDB, beim Fernsteuern vom GDB-Server und dergleichen immer verwendet wird. Ist im Prinzip genau das Gleiche, nur dass jetzt der GDB-Server, wenn man so will, von dem OpenOCD hier dargestellt wird und dieser OpenOCD dann über JTAG das Debuggen auf unserem Board durchführt. Also zum Beispiel mit Target Remote, Localhost, 4x3 verbinden wir uns zu diesem Socket. Mit Break können wir einen Breakpoint einrichten und mit Continue dann fortsetzen bis zu diesem Breakpoint. Ja? Also hier wieder kurz skizziert, wie man das beginnen würde. Gut, jetzt sind wir soweit. Wir haben die Toolchain, wir haben den Bootloader gedebuggt, hoffentlich dann irgendwann auch zum Erfolg gebracht, sodass er bootet, dass er durchläuft. Wir sind dann in der Lage, mit dem gerade gezeigten OpenOCD auch den Bootloader aufs Flash zu schreiben. Und jetzt ist unser Board schon mal so weit, dass wir dieses Operationsbesteck, namens JTAG nenne ich das, wegtun können und unser Board anstecken, einschalten und das kommt in den Bootloader. Bootloader liefert uns eine serielle Konsole. Und damit können wir dem jetzt schon was mitteilen. Und das ist jetzt schon wesentlich freundlicher wie davor. Ne? Davor haben wir ein Stückchen Hardware, die sagt gar nichts. Hardware ist nicht besonders kommunikativ. Jetzt haben wir einen Bootloader und dem können wir jetzt schon mitteilen. Ja, kopiere den Kernel runter, starte den Kernel, starte den Kernel mit der RAM-Disk und so weiter. Das heißt, jetzt haben wir als Kommunikationspartner auf unserer grünen Platine ein Stückchen Software namens Bootloader. Wenn wir ein neues Embedded-System haben, hat man damit eigentlich erfahrungsgemäß die erste größte Hürde genommen. Man hat sich beim Bootloader so stark mit der Hardware beschäftigen müssen, so weit reindenken müssen in sein Embedded-System, dass er jetzt fast nichts mehr schrecken kann. Ja, da könnte man es auch ausdrücken. Ja. Gut. Also Linux-Kernel, was er macht, haben wir vorhin schon gesagt. Hier mal als Bild dargestellt, wo wir hinwollen. Wir haben den Bootloader, der startet. Der soll dann einen Linux-Kernel ins RAM kopieren. Ob nun vom Flash oder vom Netzwerklaufwerk, lassen wir dahingestellt, er soll ein Notfallsystem in so RAM kopieren, wenn wir RAM-Disk verwenden wollen. Und von dieser RAM-Disk aus mit symbolischen Links wollen wir dann auf Konfiguration und Datenbereich einen leseschreibbaren Bereich in dem Flash zugreifen können. Gut. Was für ein Linux-Kernel verwenden wir? Um es in einem Satz auszudrücken, das ist die Empfehlung, möglichst nahe am Mainstream. Gerade im Embedded-Bereich ist man vor Manufacturer-Patches ja, nicht gefeit, schlecht ausgedrückt, wird man eher davon überschwemmt, als dass man denen auskommen würde. Es ist sehr, sehr häufig, dass man hier portspezifische Patches braucht. Und eine grundsätzliche Empfehlung ist, je näher Sie am Mainstream sind, je weniger Manufacturer-Patches Sie brauchen, und das geht dann auch wieder in die Hardware-Auswahl rein, umso besser sind Sie dran, umso mehr Optionen haben Sie für die weitere zukünftige Entwicklung, umso mehr können Sie in Zukunft auch in den Genuss von neuen Kernel-Features, der sich auch ständig weiterentwickelt, kommen. Ja? Also, Sie entpacken den Kernel, spielen Ihre Board-Patches ein, machen einen RT-Patch, wenn Sie das brauchen, Source- und Umgebungsvariablen konfigurieren und kompilieren den Kernel. Und was tun Sie dann? Sie packen diesen Linux-Kernel zusammen mit unserem Root-File-System, mit einem Tool, das nennt sich mkimage, kommt vom Bootloader, zusammen zu einem Image, wut.img, und dieses große wut.img-Image enthält diese beiden Images, wenn man so will, plus ein Schleifel dran mit einem Aufkleber, was ist drinnen. Und vielleicht noch ein bisschen Checksummen und Verifikation und dergleichen. Und dieses wut.image ist jetzt ein binärer Klumpen, der vom Bootloader entgegengenommen und verwendet, eingesetzt werden kann. So, wie sieht das aus? Wir haben hier unsere freundliche Einheit eines Bootloaders, der mit uns kommuniziert über eine serielle Schnittstelle. Wir hängen uns auf diese serielle Schnittstelle drauf, bekommen eine Bootloader-Shell und teilen den Bootloader, wie hier in dem Beispiel, mit, er soll sich bitte ein Image, wut.img, von einem TFTP-Server holen und dieses Image, wie hier, als Linux-Kernel und als RAM-Disk-Image verwenden. Also, der Bootloader wackelt los, geht zum TFTP-Server, holt sich dort das Image, kopiert es ins RAM und versucht es zu starten. Ja, und das habe ich hier mit dem BootM, also Boot Memory, ab der Adresse, die er mir hier nennt, soll er starten. Also hier bei die 800.000, wo er starten soll. Ja? Wenn wir diesen Schritt genommen haben, ist zum nächsten auch nicht mehr weit. Wenn wir das erste Mal Linux-Kernel booten können, können wir dann auch auf den Flash schreiben, entweder durch den Bootloader, schreiben wir das Teil auf den Flash oder auch durch das laufende Linux-System kann man das Image flashen, sodass wir dann ein Embedded-System bekommen, das wir einfach einschalten, Linux-Bootloader startet, Linux-Kernel startet, Root-File-System wird gemountet und ja, so wie hier dargestellt von mir aus ein Doppier, ein SSH-Daemon wird gestartet, zu dem wir uns dann sehr gemütlich über Ethernet verbinden können, über SSH Daten kopieren können oder auch eine Shell bekommen, so wie hier dargestellt. Das wäre dann der nächste Schritt. Jo, wir sind ein bisschen knapp in der Zeit, jetzt werde ich etwas, ein kleines bisschen versuchen Gas zu geben. Das ist für Sie als Referenz, da glaube ich, brauchen wir nicht viel dazu sagen. Also was besteht unser Root-File-System? Hier das Stichwort BusyBox. BusyBox ist eine Sammlung von Programmen, die man auf der Shell am häufigsten braucht, die man immer wieder braucht, also vom LS über Top, über PS, über all diese ganzen Tools, über den Init-Daemon bis zum Syslog-Daemon, also wenn man so will, ein komplettes Linux-System. Die kompletten Programme für ein Linux-System. Und diese BusyBox ist jetzt nicht einfach eine Kopie dieser Programme oder zusammengezogen diese Programme, sondern diese Programme wurden hier erneut implementiert und zwar mit dem Fokus möglichst kleiner Footprint. Also die BusyBox ist eine Reimplementierung dieser häufigen Programme mit dem Fokus möglichst kleiner Footprint. Wie kriegt man den hin? Einfach mit der 80-20-Regel, mit 20% des Aufwandes kann ich die am häufigsten genutzten 80% der Funktionalität implementieren. Das heißt, diese Programme sind abgespeckt, haben die restlichen 80% der Funktionalität nicht, aber die 20%, die man am häufigsten braucht. Das ist das eine. Das andere ist, diese Busybox wird über sogenannte Soft Links angesprochen und je nachdem, über welchen Soft Link ich diese Busybox nutze, verhält sich die Busybox einmal als LS und einmal als Init-Daemon und einmal als Syslog-Daemon und das nächste Mal als Top und so weiter. Das heißt, es gibt hier ein einziges Executable, das über von verschiedensten Soft Links aus verwendet, genutzt wird und je nachdem welcher Softlink, führt es zu einer anderen Funktionalität, er springt auf eine andere Funktion. Ja? Und die Busybox ist konfigurierbar. Ich kann hier angeben, was möchte ich auf meinem Embedded-System drauf haben, mit welchen Features möchte ich diese Programme haben und damit ist man durchaus in der Lage, mit ein paar hundert Kilobyte ein komplettes Linux-System von den Programmen her zu erstellen, wo ja, all das drauf ist, um ein bisschen Spaß mit dem Linux-System zu haben. Ja? Gut, das Gegenstück zur Busybox ist die uclibc als schlanke Library, als schlanke Implementierung der glibc. Auch hier wieder eine Reimplementierung der C-Library mit dem Fokus kleiner Footprint. Was wurde gemacht? Die uclibc ist konfigurierbar, IPv6-Support, Local-Support, RPC-Support, viele weitere Dinge sind konfigurierbar, brauche ich die nicht. Damit kann ich die Größe natürlich direkt beeinflussen. Auf gewisse Dinge wurde verzichtet, wie Mestos-Support und auch auf Debugging- und Tracing-Features. In der glibc haben Sie zum Beispiel die Funktion Backtrace, mit der können Sie in Ihrem eigenen Programm einen Callstack oder Ihren Callstack ausgeben, also wenn Sie in Ihrem C-Programm nicht mehr wissen, wie bin ich da hingekommen, dann machen Sie einfach diesen Backtrace und dann bekommen Sie den Callstack und dann sehen Sie, wie sind Sie da hingekommen an dieser Stelle. Gell? Bietet sich auch in Signalhändlern an, wenn eine Segmentation Fault oder sowas passiert. Gibt es hier in der uclibc nicht, wurde darauf verzichtet. Gell? Ja, uclibc funktioniert gut, ist aber eine Reimplementierung und dabei muss man sich bewusst, oder das Thema Reimplementierung bedeutet auch, dass neue Features möglicherweise mit einem zeitlichen Versatz in der uclibc implementiert werden. Also ein Beispiel ist der MPTL-Support inzwischen drinnen, aber der hat doch einen gewissen Versatz zwischen der glibc und der uclibc gehabt. Gell? Kann passieren, muss nicht passieren. Die uclibc hat eine weitere Eigenschaft, ist nicht schlimm, muss man nur wissen, es gibt hier keine Kompatibilität, keine Binärkompatibilität zwischen unterschiedlichen Versionen oder unterschiedlichen Konfigurationen. Das heißt, Sie können eine uclibc zweimal erstellen, unterschiedlich konfiguriert und diese beiden Male wird sich die uclibc eine andere Menge an Funktionen enthalten. Und dann ist es ganz toll, wenn Sie ein Programm entwickeln gegen eine uclibc, auf Ihrem Zielsystem wird das Programm laufen gelassen und dort läuft eine andere uclibc und dann ist in irgendeinem obskuren Error-Händler, der nur alle drei Wochen einmal angesprungen wird, wird genau steht diese Funktion drinnen, die in der auf dem Zielsystem laufenden uclibc weggelassen wurde. Und dann kracht es. Okay. Also deshalb hier die Empfehlung, wenn Sie die uclibc verwenden, ist rein organisatorische Geschichte, immer das gesamte Embedded Linux System, was hier auf dem Zielsystem läuft, gegen diejenige uclibc linken, die hernach auch auf dem System läuft, die auch in Ihrem Root-File-System drinnen ist. Gell? Rein organisatorisch. Ob man das so hinbekommt, dass man sagt, ein Mensch in einem Entwicklungsteam erstellt diese Toolchain und alle entwickeln gegen diese eine Toolchain, die dann binär verteilt wird. Oder ob man sagt, man hat einen Build-Server, das ist zweitrangig. Wichtig ist nur, dass man sich dieser Eigenschaft bewusst ist und auch damit umgeht. Rein organisatorisch. Ja? Also Sie können hier nicht Binärprogramme beliebig rumkopieren. Ja? Muss man nur wissen. Also hier als Beispiel, wenn man es machen kann, Toolchain zusammenpacken von diesem Verzeichnis und dann den Kollegen geben. Ist eine von mehreren Möglichkeiten, mit dieser Einschränkung umzugehen. Sie müssen nicht EOC-Libc verwenden. Sie können bei einem Embedded-System, wo Sie genügend Platz haben, auch die glibc verwenden. Ist halt nur mal ganze Hausnummer größer, irgendwo so bei 2 Megabyte. Wenn Sie den Platz haben, gerne. Sie können aber auch die eGlibc verwenden. Eine Embedded-glibc ist eine Neuentwicklung, bei der versucht wird oder bei der die bestehende glibc reduziert wird, konfigurierbar gemacht wird und reduziert wird auf eine kleinere Größe, sodass man das auch bei Embedded-Systemen einsetzen kann. Man wird nicht die kleine Größe erreichen wie bei der EOC-Libc, aber doch eine erhebliche Reduzierung. Und die eGlibc hat einen riesen Vorteil. Man versucht hier binärkompatibel zwischen eGlibc-Versionen zu sein und auch zur glibc. Das heißt, Sie könnten dann ein Programm gegen die glibc linken und dann gegen die eGlibc verwenden und umgekehrt. Solange nicht die... Und Sie haben den Vorteil, dass neue Features, wenn welche in der glibc dazukommen, wo sie immer als erster dazukommen, auch in der eGlibc implizit dabei sind. Ja. Wie lange haben wir noch? Fünf Minuten, gut. Also hier, wie arbeite ich mit diesem Tool? Da gehen wir jetzt einfach drüber. Wie konfiguriere ich die Busybox? EOC-Libc finden Sie hier als Referenz. Das denke ich. Ja, ich habe Ihnen versprochen, es gibt auch Ansätze für Embedded Linux Distributionen. Ein Ansatz ist das Tool Elbe. Bei dem Tool Elbe wird versucht oder werden Debian-Pakete, vorkompilierte Debian-Pakete genommen und für das Zielsystem zusammengebaut. Funktioniert für Pakete, die für Debian zur Verfügung stehen, die vorkompiliert zur Verfügung stehen. Und Sie haben dort die Möglichkeit, mit einer Konfigurationsdatei, einer XML-Datei, das zu konfigurieren. Wie soll mein Zielsystem aussehen? Und dann wird von Debian werden die Pakete genommen, zusammengebaut und Sie haben die, wenn man so will, in Anführungsstrichen, Ihre Linux-Distribution. Ja? Für die Architekturen, wo das verfügbar ist, sehen Sie hier. Gut, dann habe ich Ihnen hier noch dargestellt, wie Sie auf dem Root-Filesystem ein JFFS2-Filesystem erstellen können. Da braucht man nicht viel dazu sagen. Hier will ich so ein mit dem MK-Image konkrete Optionen eingeben, auch wieder für dieses Board, aber zumindest haben Sie damit eine Ausgangsbasis. Beim Bootloader will ich Umgebungsvariablen, Kernel-Kommandozeile eingeben, einstellen können, als für Sie zum Nachlesen. Ja, jetzt noch ein paar Worte zum Thema Flash-Filesysteme. Sie haben unter Linux eine ganze Reihe an Flash-Filesystemen zur Auswahl, oder generell eine ganze Reihe an Dateisystemen zur Auswahl. Und die erste Frage für ein Embedded-System ist, welchen Typ von Flash hat man? Hat man einen sogenannten Unmanaged Flash oder auch einen Raw Flash genannt? Also die zwei häufigsten nennt nur Flashes. Dann benötigen Sie im Linux-Kernel ein dafür extra gemachtes Flash-Filesystem. Aus heutiger Sicht das modernste, das UBI-Filesystem, oder dessen Vorgänger JFFS2. Wenn Sie einen Flash mit Controller haben, also SD-Card, CF-Card, MMC-Card oder auch diese eMMC-Card, dann haben diese Flashes diesen Controller, um normale Blockgeräte darzustellen und auf diesen Flashes können Sie keine Flash-Filesysteme einsetzen. Das heißt, dort müssen Sie auf die normalen Filesysteme, die im Linux zur Verfügung stehen, zugreifen. Beispiele Extended Filesysteme oder auch das FAT. Und das habe ich hier nochmal. Wieso ist das so? Der Flash hat eine ganze Reihe an Einschränkungen. Schreib-Lesezyklen sind begrenzt. RS-Blöcke haben eine definierte Größe. Die Menge, die ich minimal schreiben kann, ist begrenzt, gerade beim NAND-Flash. Und aus diesen Constraints heraus brauche ich ein Filesystem oder brauche ich einen FTL-Controller im Falle von Managed Flash, der damit umgehen kann. Und das sehen wir hier in dem Bild. Also wie sieht das aus? Wir haben unten diesen Raw Flash, NAND oder NOR. Wir haben auf diesem Flash aufbauend diese Memory Technology Device Schicht. also die Sammlung von Treibern für die unterschiedlichen Flash-Technologien. Und auf dieser Memory Technology Device-Schicht aufbauend haben wir dann die eigentlichen Flash-Filesysteme im Linux-Kernel. Also JFFS2 oder UBI und UBFS darauf aufbauen. Und diese Flash-Filesysteme arbeiten nur mit der MTD-Schicht. Deswegen benötigen Sie diese Flash-Filesysteme für einen Unmanaged Flash. Hier, wie Sie ein UBI-Filesystem erstellen, gehen wir und verwenden. Bei einem Managed Flash sitzt diese ganze Logik hier im FTL-Controller, der sich um die Widerborstigkeiten von meinem Flash kümmert. Und dieser FTL-Controller liefert uns nach oben hin von mir so ein SCSI-Device. Und auf diesem SCSI-Device können wir dann ganz gemütlich Blockgerätetreiber und auch Filesysteme einsetzen. Ja? Diese Filesysteme können wir nicht beim Unmanaged Flash einsetzen. Das geht nicht über Kreuz. Soll hier die Aussage sein. So, noch ganz eine kurze Zusammenfassung. In diesem Vortrag über die Themen, das gehen wir drüber. Das haben wir. In diesem Vortrag habe ich versucht, Ihnen die klassische Vorgehensweise mit einer Cross-Development-Toolchain bei der Erstellung eines Embedded-Linux-Systems darzulegen. Ich hoffe, dass Sie den roten Faden gesehen haben, dass Sie gesehen haben, wohin geht der Weg, welche Komponenten, welche Teile brauche ich dafür. Wenn Sie dann Ihr eigenes Embedded-System haben, wird der Weg sicherlich anders sein. Wird viele Umwege geben. Aber einen Umweg, wenn man eingeschlagen hat, wieder zurückzufinden auf den Entwicklungsweg, das ist die Hoffnung, was ich habe, Ihnen mitgeben zu können, dass Sie sehen, wo ist der rote Faden, in welche Richtung muss ich mich bewegen, wie kriege ich das in den Griff. Und vielleicht noch eines als letztes, Sie haben hoffentlich auch gesehen, man kann das Ganze, so ein Embedded Linux System, weitgehend im Trockenen entwickeln. Man sieht es immer wieder bei Unternehmen, ja, jetzt soll man ein Embedded Linux System entwickeln und ja, wir haben da noch keine Hardware, können wir noch nichts tun. Ja, dann sitzen Sie da, das Softwareentwickler gemütlich. Sie können die Software weitestgehend auch im Trockenen erstellen. Toolchain, Kernel, Bootloader, zumindest kompilieren und schauen, funktioniert das Kompilieren, gibt es die Toolchain, gibt es die Unterstützung im Kernel-Treiber für die Treiber, die ich benötige, sodass Sie das im trockenen Weittestgehen schon abklopfen können und dann sehen, ja, wo fehlen mir die Treiber, was bräuchte ich noch. Und wenn Sie dann während der Hardware-Auswahl aktiv werden und sagen, in Ihrem Unternehmen, ja, wenn Sie diesen Baustein, diesen Fein setzt, das ist recht und toll, aber dafür gibt es keinen Treiber. Ich brauche 6 Wochen Entwicklungszeit für diesen Treiber. Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Das Entwicklungsteam oder der Kapo davon sagt, um Gottes Willen. Oder er sagt, ja gut, wir planen die 6 Wochen ein. Wenn er sagt, um Gottes Willen, suchen wir eine Alternative, wenn wir die Zeit nicht haben. Wenn er es einplant, ist auch in Ordnung, dann habe ich die Zeit. Also warten Sie nicht, bis Ihnen jemand die Hardware hier auf den Tisch legt und sagt, Vogel, friss und stirb. Friss oder stirb. Und jetzt bauen wir ein Linux-System und dann kommen Sie, ja, ich habe keinen Treiber dafür. Dann gehen Sie zu Ihrem Chef und dann sagt er, ja, für Linux gibt es ja alles. Ne? Ja, aber das hast du den Treiber nicht. Gell? Dann ist man immer in der Defensive. Ne? Gehen Sie in die Offensive, gehen Sie bereits in der Hardwareentwicklung das Thema an, versuchen Sie bereits in der Hardwareentwicklung das im Trockenen auszuprobieren, zu testen, zu schauen, habe ich alle Komponenten, ist alles verfügbar, ist alles da, was ich brauche. Und wenn man das einmal im Trockenen probiert, dann sieht man schon, wo es überall zu Problemen kommen kann. Und Sie können damit bestimmt nicht jedes Problem im Vorfeld lösen, aber zumindest schon das eine oder andere große Fallgrube erkennen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich für Ihre Geduld. Wünsche Ihnen noch. Oder wollen Sie? Wenn Fragen sind, ja.
Also wir können ruhig noch 2, 3 Fragen machen, weil es ist nur unsere Mittagspause, die wir jetzt verschwenden. Okay, gibt es Fragen? Alle gucken mich ganz entgeistert an. Alle sind hungrig. Es scheint nicht so. Also dann sollten wir uns trotzdem bedanken mit einem Applaus bei unserem Redner.
Danke.